Welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen zu Servants of the Lord Ministries. Ich heiße Dr. Keith Jenkins und bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich in meiner Botschaft beginne, möchte ich über die Berufung des Dienstes sprechen, die Gott dem Gründer Bruder Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben hat. Ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen zu mir rufen. Sie haben mich aufgesucht, um Dienstes, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur nach mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, um dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst für den Leib Christi, um Menschen mit einem Herzen für Gott zu erreichen. Heute werde ich über das Eingehen in die Ruhe sprechen. Ich fange damit an, mit einer Passage aus Hebräer Kapitel 4, und Paulus schrieb Folgendes. Hebräer Kapitel 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Vers 2. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Vers 3. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Vers 5. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Vers 6. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie hineingehen sollen, und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind. So bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie er es gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Vers 9. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Vers 11. So wollen wir denn eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Vers 13. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Hier werden mehrere Aspekte erwähnt und ich habe 10 Punkte aufgestellt. Nummer 1. Es besteht die Notwendigkeit, Gott zu fürchten und zu verehren, da du die Ruhe, die Gott für diejenigen bereitgestellt hat, die ihn lieben, verfehlen könntest. Vers 1. Gute Nachricht und das Wort, wenn sie nicht mit Glauben vermischt werden, werden dir persönlich keinen Nutzen bringen. Vers 2. Nummer 3. Nur diejenigen, die geglaubt haben, hängen sich an ihn und verlassen sich auf ihn in allem, was jetzt in diese Ruhe eingetreten ist. Vers 3. Nummer 4. Die Juden traten wegen Unglaubens nicht ein. Das steht in Vers 6. Nummer 5. Diese Ruhe ist nicht nur ein religiöser Tag oder ein Ereignis, sondern ein Leben, das du selbst erreichen kannst, indem du dein Herz nicht verhärtest. Das steht in Vers 7. Nummer 6. Selbst Jesus hat keine Ruhepause für die Menschheit eingerichtet. Vers 8. Nummer 7, dass die Ruhe, in die wir eingehen müssen, bedeutet auch, mit unseren eigenen Werken aufzuhören. Das steht in Vers 10. Nummer 8, dass wir uns abmühen oder uns bemühen müssen, in die Ruhe einzugehen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir im Unglauben enden. Vers 11.
The word is quick.
Nummer 9. Das Wort ist schnell, kraftvoll und scharf. Das steht in Vers 12. Nummer 10. Dass Gott in unsere Herzen sieht und am letzten Tag unser Richter sein wird. Das steht in Vers 13. Das Wort nicht ausreichen kommt aus Strong's von Nummer G5306. Das bedeutet, später zu sein, das heißt folglich minderwertig zu sein, zu kurz kommen, mangelhaft sein, zurückkommen, mittellos sein, fallen, fehlen, Not leiden, wollen, schlechter sein. Nicht ausreichen kann bedeuten, zu spät oder minderwertig zu sein. Zu spät zu kommen ist ein häufiges Problem für jemanden, der nicht diszipliniert ist oder keine Angst vor Gott hat. Wir werden bald heiraten und du möchtest doch nicht zu spät zu diesem Ereignis kommen, da die Tür geschlossen wird. Jesus kommt und du willst sein Kommen nicht verpassen. Oder nicht bereit sein, wenn du stirbst, was auch immer zuerst kommt. Wenn du stirbst, musst du auch bereit sein. Wenn du die erste Auferstehung verpasst, wirst du zurückgelassen. Gott wird diejenigen ehren, die Gottes Standard erfüllt haben und im Glauben wandelten. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 12, Vers 1. Hebräer 12, Vers 1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Paulus schrieb auch in 1. Korinther 9, Vers 27, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflicht werde. Paulus vertraute nicht auf seine Werke, um sich zu retten. In Philipper 3 sagte er, Philipper 3, Verse 12 bis 14, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vers 14, und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Niemand ist vollkommen im Fleisch. Aber wir können im Glauben vollkommen sein, indem wir auf das Ziel hinarbeiten. Wenn du die Maßstäbe akzeptierst, die Gott setzt, wirst du Christus finden. Und deshalb hat er dich ergriffen. Es spielt keine Rolle, auf welcher Ebene du dich befindest. Du musst deine Augen immer auf ihn richten. In Jesaja Kapitel 46, Vers 10 steht, dort sagt Gott, ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott ist nicht wie wir an die Zeit gebunden, weil er nicht Buße tun muss. Wir können unser Ziel, unser Ende immer noch ändern, indem wir auf das Ziel, auf den richtigen Standard ausgerichtet sind. Joseph Hedgecock schreibt in seinem Buch Meine Schafe hören meine Stimme auf den Seiten 158 bis 159. Dort sagt er, Gott sieht in der Vollendung. Das ist ein geistliches Prinzip, das in jeder Situation gültig bleibt. Wenn du auf eine Eichel schaust, dann siehst du eine kleine Nuss. Aber Gott betrachtet die gleiche Eichel und sieht eine ausgewachsene Eiche. Tatsächlich sieht er genau die Eiche, die aus dieser einzelnen Eiche wachsen wird. Im geistlichen Bereich sieht Gott nicht nur die Vollendung von jedem Samen, er kennt auch die Bedingung, die notwendig ist, dass dieser Same zur Reife gelangt. Gottes Worte, die in deinen Geist gesät wurden, sind Samen mit dem Erbgut, das notwendig ist, um dich zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi zu bringen. Nur Gott kennt die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit diese Samen wachsen. Dein Teil ist es, Gott zu erlauben, dass er den Boden deines Herzens bearbeitet. Und das geschieht, indem du dich seiner Herrschaft hingibst, um zu tun, was immer er dir befiehlt, weil du ihn liebst. Weil du ihn liebst und dich seiner Herrschaft hingibst, sieht er die Vollendung von dem Samen deiner Entscheidung. Jesus ist der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er ist der Architekt mit dem Entwurf von Gottes Plan für dein Leben. Er hat die Baupläne für das, was Gott sich für dich wünscht. Wenn du den Samen, den Gott in dein Herz legt, annimmst, sieht er bereits das Ende von diesem kleinen Anfang. Er weiß anhand deiner Motive und deiner Herzenshaltung, ob du ihm gehorchen wirst oder nicht. Er kann zum Zeitpunkt seines Gebots sagen, ob die Bedingungen in deinem Herzen, dass sein Same in dir zur Reife gelangt, vorhanden sind. Wenn du ein Herz des Gehorsams behältst, wird Gott dich so behandeln, als ob du das Ziel der Vollendung des Gehorsams schon erreicht hättest. In dem Augenblick, wo du deinen Glauben an Gott freisetzt und dich entscheidest, dass du gehorchst, wird es dir als Gerechtigkeit zugerechnet. Offensichtlich hast du im Augenblick der Buße noch nicht einmal angefangen, deinen Gehorsam auszuleben. Doch Gott sieht es in der Vollendung. Das Erste, das du tun musst, besteht darin, dass du das Ziel, das Gott festgesetzt hat, akzeptierst, dir in deinem Herzen vornimmst, es zu erreichen und sein Angesicht suchst, was du zuerst tun sollst. Wenn er dann dein Herz sieht, wird er dich behandeln, als ob du den Maßstab schon erreicht hättest. Du kannst vielleicht in dem Augenblick, wo du Buße tust, nicht in vollkommenem Gehorsam leben. Aber Gott hat für den Weg, dass es vollbracht wird, seinen Auftrag erteilt. Alles, was weniger als auf den Standard abzielt, verfehlt das Ziel in Gottes System. Gottes Maßstab zu verpassen, ist Sünde. Gott schaut auf das Herz und behandelt es als Gerechtigkeit, wenn du glaubst, dass mit Gott alle Dinge möglich sind. In Matthäus, Kapitel 19, Vers 26, sagte Jesus, in Matthäus 19, Vers 26, Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Du kannst den Standard nicht ändern, Jesus ist der Standard. Ohne die Gnade Gottes und die Überführung können wir seinen Standard nicht erreichen. Wir brauchen Wahrheit, um die Lügen des Feindes zu erkennen. Wir können die Lüge nicht ohne Buße loswerden, nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wenn du dem Vater näher kommen willst, dann sagte Jesus Folgendes in Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jetzt kommt alles durch Jesus Christus. Paulus schreibt selbst in Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Es gibt keine höhere Autorität als Jesus. Halleluja! Wenn er sagt, ich muss mich ändern, gibt es keine Berufung auf das Gesetz oder einen anderen Standard. Das ist Zeitverschwendung. Meine Gerechtigkeit ist in ihm. Aber ich kann nur durch regelmäßige Buße in ihm bleiben. Joseph Hitchcock sagt in seinem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen auf den Seiten 48 bis 49. Gott meißelt beständig Teile aus unserem Leben weg, die nicht zu seiner göttlichen Schöpfung in uns gehören. Es ist wie bei Michelangelo, der eine Pferdestatue aus Granit erschuf. Er meißelte alles weg, was nicht wie ein Pferd aussah. Bei Gott ist es genauso. Alles in deinem Leben, was er getan hat, lässt er an Ort und Stelle und baut auf. Zur gleichen Zeit entfernt er aber alles, was er nicht eingesetzt hat. Er setzt dein altes Ich mit dem neuen Ich, das nach seinem Bild geschaffen ist. Paulus schrieb Folgendes in Philipper 2, Vers 5. Ich lese von Vers 5 bis 11. Hier spricht Paulus. Dort sagt er: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Vers 8. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Vers 10. Damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Vers 11. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Du könntest glauben, dass diese Art des Wandels nur für einige besondere Menschen mit einer hohen Berufung Gottes ist. Aber das ist eine Ausrede dafür, deinen Glauben nicht zu gebrauchen. Paulus schrieb in Römer 10, ab Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. In der Amplified-Bibel steht in Römer 10, Vers 9, wenn du mit deinen Lippen anerkennst und bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, an der Wahrheit festhältst, darauf vertraust und dich darauf verlässt. Wenn du sagst, du glaubst, dass Jesus der Herr ist, doch dann nicht auf seine Stimme hörst und gehorchst, dann ist dein Glaube tot. Du musst zumindest die Lehren Jesus studieren und dich an seine Vorgehensweise halten. Oder du täuschst dich einfach nur selbst. Oder du verlässt dich stattdessen darauf. Und bist du dann wieder faule und böse Diener in der Bibel geworden? Wenn du Wahrheit und Überführung vermeidest, glaubst du nicht, denn Jesus ist Wahrheit. Jesus ist keine Meinung oder eine Sichtweise. Er ist auch Gott. Er ist auch die Wahrheit. Wenn er also spricht, dann ist das die beste Zeit, um sein Wort anzuwenden. Und das sofort. Das Wort Mund in Strong's Nummer 4750 wird wahrscheinlich abgeleitet von Mund. Also es kann aber auch folglich Sprache, bildlich eine Öffnung in der Erde bedeuten. Das Gesicht oder dein Mund, deine Lippen. Wörtlich könnte dies Lippen bedeuten, aber es könnte auch Gesicht bedeuten, deine Sprache. Wir kommunizieren ungefähr nur zu 30% durch unser gesprochenes Wort. Rund 70% wird durch unseren Ausdruck, unsere Verhaltensweisen und die Art und Weise rübergebracht. Jesus sagte, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Das steht in Lukas 6, 45. Ich glaube, unser Gesicht sollte die Geschichte erzählen, wenn wir wirklich glauben, nicht nur unsere Lippen. Es reicht nicht aus, ihn nur Herr zu nennen. Wenn du im Glauben und in der richtigen Beziehung mit ihm bist, dann kannst du dich ganz leicht freuen. Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4, freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Jakobus schreibt in Jakobus 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Wenn du dich auf dein eigenes Verständnis und deine eigene Weisheit verlässt, dann vertraust du Gott nicht. Sprüche 3, Verse 5 und 6 sagen es ganz deutlich. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Hast du von ganzem Herzen geglaubt? Wenn du das nicht getan hast, ist das der Grund, warum du bisher nicht in die Ruhe eingegangen bist. Jesus vertraute seinem Vater und überwand das Kreuz. Er hat die Herrlichkeit empfangen. Er ist unser Vorbild. Jetzt müssen wir dasselbe tun und durch den Glauben überwinden. Würde es dich traurig machen, wenn du am Kreuz sterben oder leiden musst oder durch Leiden gehen musst? Es sollte nicht so sein, wenn du in deinem Herzen glauben würdest, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich, auch für dich. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 24, das steht in den Evangelien, Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Hast du wirklich die Kosten für die Nachfolge Jesu überschlagen? Viele haben nicht daran gedacht, dass sie möglicherweise für Jesus sterben müssten. Die Wahrheit ist, dass du entweder für den Teufel oder für Jesus sterben wirst. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Entweder wirst du ein Heuchler oder ein Diener des Teufels sein, wenn du auf dem breiten Weg bleibst. Jesus lehrte in Matthäus 13, Vers 3. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Vers 4. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Vers 5. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Vers 9, da sagt Jesus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Die Juden hatten keine Ohren zu hören, was Jesus sagte, aufgrund dessen, was sie meinten zu wissen. Sie waren auf dem breiten Weg und benutzten ihren Verstand und ihre religiöse Interpretation der Schrift. Joseph Hitchcock sagte folgendes Bedeutendes: Was du zu wissen glaubst, hindert dich daran zu wissen, was du jetzt wissen musst. Das Christentum ist nicht nur eine andere Religion, es ist eine Beziehung zu einem lebendigen Gott. Du kannst nicht sagen, dass du in die Ruhe eingegangen bist, indem du einige religiöse Gesetze eingehalten hast oder einem Kloster beigetreten bist. Johannes, der Täufer, sagte, Matthäus 3, Vers 2, und spricht, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Buße ist notwendig. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Königreich wird von Paulus beschrieben in Römer 14, Vers 17. Dort sagt er, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Es ist ein Zustand des Friedens, kein religiöser Sabbat, der an einem Tag in der Woche gefeiert wird, wenn du nicht arbeitest. Der jüdische Sabbat beinhaltet Essen und Trinken, daher kann er nicht Teil des Königreichs sein. Paulus schrieb in Kolosser 2, Vers 17 zu einer jungen Gemeinde, so lasst euch von niemandem richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Die Juden hielten sogar den Sabbat und erkannten trotzdem nicht, dass Jesus oder das Reich Gottes, weil sie nicht eingingen. Um im Reich Gottes zu leben, gibt es Bedingungen. Du kannst die Bedingungen im Glauben akzeptieren, wenn du immer noch ein Herz für Gott hast. Du musst nur in ihm bleiben und nicht aus der Gegenwart rauskommen. Selbst wenn du herauskommst, möchtest du wieder zurückgelangen, weil du ihn liebst und nicht von ihm getrennt werden möchtest. Und du vertraust auf die kostbaren Verheißungen Gottes. Johannes sagte in seiner ersten Epistel, 1. Johannes 5, Vers 4, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn wir unseren Glauben nicht gebrauchen, dann werden wir überwunden und das Wort wird uns nichts nützen. Du kannst kein Wort von Gott haben, wenn du deinen eigenen Plänen folgst. Johannes spricht nicht nur davon, einfach wiedergeboren zu werden, sondern alles, was aus Gott stammt, ist dazu bestimmt, Erfolg zu haben, egal was passiert. Gott macht keine Fehler, wenn er mit etwas anfängt. Du kannst deinen eigenen Plan haben und im Leben scheitern und dich an den Plan Gottes halten, indem du Jesus nachfolgst und erfolgreich sein. Es gibt keine dritte Möglichkeit, Jesus ordnete sich Gott und seinen Plan unter und starb am Kreuz für die Sünden der ganzen Welt. In Markus 14, Vers 36 sagte er, Aber Vater, dir ist alles möglich. Nimm mir diesen Becher weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Bis zum Ende akzeptierte Jesus immer noch, dass alle Dinge möglich sind. Er ist mit den Problemen, mit denen wir auf dem engen Weg konfrontiert sind, bestens vertraut. Paulus schrieb in Hebräer 4,15, Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Jesus hat nie gesündigt, weil er sich in einem Zustand der Ruhe befand. Die Juden gingen nicht ein wegen ihres Unglaubens. In Hebräer 4, Vers 6 stammt das Wort Unglaube in Strong, Nummer 543, von Nummer 545, Unglaube bedeutet hartnäckig, rebellisch, ungehorsam. Die Frucht des Unglaubens ist Rebellion. Aber nicht jede Rebellion ist offensichtlich. Joseph Hedgecock erklärt in Kapitel 12 seines Buches Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen auf der Seite 234. Wie kannst du sagen, du hast dein Herz für Gott, wenn du dich weigerst, in der Wahrheit zu wandeln? Du wurdest gelehrt, wie du eine innige Beziehung mit Gott haben kannst. Du hast unzählige Anweisungen darüber erhalten, wie es dir gelingt, im Geist zu leben. Jedoch nimmst du die Wahrheit nicht an und du gehorchst ihr auch nicht. Ich habe mehr Achtung für diejenigen, die diesen Dienst ablehnen, als für jene, die bleiben, sich aber weigern, im Geist zu wandeln. Wenigstens sind die anderen keine Heuchler. Sie sind aufrichtig in ihrer Rebellion. Das ist die Wahrheit. Wenn du dich nicht nahe an dem Punkt bewegst, wo du sein solltest, dann bist du und warst du in Rebellion. Es ist eine stille Rebellion, weil du aktiv im Dienst teilnimmst. Aber du bist nicht bereit zu tun, was Gott sagt. Stattdessen entscheidest du dich, auf Satan zu hören und gibst dich ihm hin, um ihm und seinen Lügen zu gehorchen, viel mehr, als du Gott und seiner Wahrheit gehorchst. Im Evangelium Johannes, Kapitel 1, Vers 17, diesen Teil liebe ich so sehr. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus brachte Gnade und Wahrheit. Also bringt Jesus keine Lügen. Jeder Unglaube basiert auf einer Lüge, von der du glaubst, dass sie die Wahrheit ist. Der Unglaube ist also ein Beweis dafür, dass du die Gnade begrüßt, dich aber der Wahrheit widersetzt hast. Gott ist treu. Du musst dein Herz für Überführung verhärtet haben und deshalb ist der Unglaube immer noch da. Du weinst einfach, weil du erntest einfach aus dem Dienen des Fleisches und des Teufels. Paulus schrieb in Galater 6, Verse 7 und 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Vers 8, denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Die Wurzel allen Unglaubens ist eine Lüge, die du für die Wahrheit gehalten hast. Es ist keine Lüge, von der du glaubst, dass sie eine Lüge ist, es sei denn, du möchtest in der Hölle enden. Du hast die Lüge eingeladen und gedacht, du könntest Gott dienen und trotzdem der Herr deines Lebens sein. Dies ist es, was dich jetzt daran hindert, in die Ruhe einzugehen. Unglaube ist wie ein Anker, der dich zurückhält. Wenn du frei werden willst, hast du nicht genug Glauben, um deinen eigenen Unglauben zu überwinden, weil dein eigener Glaube bereits in der Lüge liegt und dich bereits in die entgegengesetzte Richtung zieht. Der Teufel muss nur etwa 50% deines Glaubens stehlen und seine Lügen verwenden, um deinen Glauben zu neutralisieren. Wenn du dann versuchst, deinen Glauben in die Wahrheit freizusetzen, wird dies nicht funktionieren, da dein Glaube bereits in anderen Dingen liegt, die auf Lügen beruhen. Das wird die Verheißung behindern und Zweifel hervorrufen. So wird auch der Glaube, den du noch hast, schwach werden, weil du so viele Zweifel hast. Du musst lernen, mit Unglauben umzugehen. Es beginnt damit, dass du erkennst, dass du dich immer noch in einem Zustand der Rebellion befindest, weil Jesus nicht dein Herr ist. Die Frucht in deinem Leben zeigt, dass du nicht auf dem schmalen Weg bist und du immer noch auf dem breiten Weg bist. Du hast nie das Recht Jesu anerkannt, die absolute Kontrolle zu haben und wirklich Gott um die Mindestvoraussetzungen für die Erlösung zu bitten oder zu suchen, je nachdem, wie verloren du warst. Möglicherweise musst du sogar zurückgehen und deine ersten Werke erneut tun. Charles Finney sprach über seine Erweckungsversammlungen. Und da sagte er, bei diesen Versammlungen wurde häufig jeder aufgefordert, in diesen Versammlungen, Jesus als Herrn seine vollständige Zustimmung zu erteilen. Ihnen wurde gesagt, dass die einzige Schwierigkeit darin bestehe, seine eigene ehrliche und ernsthafte Zustimmung zu den Bedingungen zu geben, unter denen Christus sie retten würde. Jeder musste jegliche Sünde, jeglichem Herausreden, jedem Unglauben, jeder Herzenshärte und jedem bösen Ding im Herzen und im Leben hier und jetzt für immer absagen. Charles Finney, der große Evangelist, beriet die Menschen geistlich nicht nach nur einer einzigen Predigt. Jeden Abend wurden die Leute überführt und fragten Finney, wie können wir gerettet werden? Er sagte, kommt morgen wieder. Nach 5 Tagen stöhnten die Menschen sogar vor Überführung von Sünde und erst am Ende gab er ihnen die Gelegenheit, Buße zu tun. Diejenigen, die Errettung suchten, mussten an einem Treffen nach den Versammlungen teilnehmen. Und dort wurde ihnen gesagt, dass sie ein Gebet sprechen mussten, auf das Gott hören würde. Sie konnten nicht nur Herr, Herr sagen. Es musste ein Gebet der Umkehr sein und sie mussten sich um die Mindestbedingungen bemühen, unter denen sie für die Errettung in Betracht gezogen werden konnten. Das beinhaltet eine vollständige Übergabe und ein Aufgeben von allem, was sündig war und der Änderung ihres Lebensstils und ihrer Arbeit, falls nötig, um gerettet zu werden. Deine Herrschaft ist es nicht wert, sie zu behalten. Es wird dich Freiheit, Frieden und Freude kosten. Es wird dich davon abhalten, in die Ruhe einzugehen, das Königreich jetzt zu genießen und mit Christus zu herrschen und zu regieren, wenn er kommt. Du könntest diesen Jesus und das Beispiel anderer großer Männer des Glaubens sehen und einfach aufgeben. Erinnere dich aber, dass Petrus und einige der anderen Apostel darüber stritten, wer der Größte ist. Du kannst auch über Petrus und all seine Fehler in den Evangelien lesen. Dies könnte dich ermutigen zu glauben, dass Gott auch dich gebrauchen kann. Es ist am besten, sich mit Christus zu vergleichen und nicht mit jemand anderem. Der in Hebräer 4, 1 festgelegte Standard besteht darin, im Geist zu leben. Und dazu müssen wir uns auf die kostbaren Verheißungen Gottes verlassen. Charles Finney sagte Folgendes. Dann gab er mir viele andere Verheißungen, sowohl aus dem Alten als auch aus dem Neuen Testament. Insbesondere einige der wertvollsten Verheißungen, die sich auf unseren Herrn Jesus Christus beziehen. Ich kann niemals mit Worten einem Menschen vermitteln, wie wertvoll und wahr diese Verheißungen mir erschienen sind. Ich nahm sie nacheinander als unfehlbare Wahrheit an. Die Behauptungen Gottes, der nicht lügen kann, sie schienen nicht so sehr in meinen Verstand, als vielmehr in mein Herz zu fallen, um in den Besitz der freiwilligen Kräfte meines Geistes zu gelangen. Und ich ergriff sie, nahm sie in Besitz und klammerte mich an sie wie ein Ertrinkender. Joseph Hedgecock gab in seinem Buch Sheep Hear My Voice, meine Schafe hören meine Stimme, diese Definition des Glaubens auf Seite 30. Glaube bedeutet einfach, Gott zu vertrauen, dass er vertrauenswürdig ist, das zu tun, was er gesagt hat, zu tun. Wenn du mit Gott wandeln willst, musst du das lebendige Wort mit deinem Glauben vermischen. Deshalb musst du die Verheißung und die Bedingungen kennen. Wenn du nur die Verheißungen kennst, dann wirst du enttäuscht sein, weil sie nicht funktionieren. Vielleicht nur ein- oder zweimal aus Gnade, aber dann werden sie aufhören. Wenn du die Bedingungen lernst, kannst du wirklich alle genießen. Paulus hat es so beschrieben. In 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm ist das Ja und ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Dies ist die Hauptbedingung für alle Verheißungen. Aber dies basiert darauf, dass du in Christus bleibst. Doch du kannst nicht in Christus bleiben und trotzdem Herr deines Lebens sein. Paulus schrieb in Kolosser 2, Vers 6, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Wenn du Jesus als deinen Erretter annimmst, reicht das nicht aus. Du musst Jesus Christus als deinen Herrn annehmen. Wenn du versuchst, im Glauben zu wandeln, wirst du schließlich auf Unglauben in deinem Herzen stoßen. Der Unglaube wird sich manifestieren, wenn du versuchst zu glauben oder deinen Glauben an die Wahrheit freizusetzen. Wenn du versuchst, lauter zu schreien oder Dämonen auszutreiben, wird das nicht funktionieren. Denn es ist nicht der Teufel, der dich zurückhält. Es ist die Tatsache, dass du irgendwann in der Vergangenheit die Lügen des Teufels aus Unglauben akzeptiert hast. Wenn du ein verstecktes Ziel in deinem Herzen hast, basiert dies auch auf Unglauben. Joseph Hedcock sagt in Kapitel 9 von Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2. Geistlich aufwachsen, auf den Seiten 168 bis 169. Viele von euch sagen, Herr, zeige mir, warum ich nicht im Geist leben kann. Weil du keine detaillierte Liste von Gründen bekommst, verkündigst du, dass du nicht hören kannst und gibst auf. Dies ist nicht die Art und Weise, die dich gelehrt wurde, diesen Prozess durchzuführen. Als ich am Anfang begann, Gott kennenzulernen, hatte ich nicht sofort eine Zwei-Wege-Kommunikation. Wenn ich das Wort las und der Geist mir etwas lebendig machte, nahm ich sofort die Wahrheit an. Ohne Ausreden. Ich habe versucht, Einzelheiten zu hören, aber am Anfang hörte ich nur eine einzige Sache oder hatte nur einen einzigen Gedanken. Ich versuchte zu gehorchen, aber es schien mir nicht zu gelingen. Dadurch brachte ich den Teufel dazu, die Lüge oder den Zugang zu offenbaren, den er in mir programmiert hatte. Meine Entschlossenheit zu gehorchen zwang ihn, die Hindernisse aufzudecken, die mich aufhielten. Wenn du entschlossen bist, dich Jesus Christus unterzuordnen, dann ist Satan gezwungen, einen seiner Zugänge zu benutzen, um dich zu stoppen. Sein Zugang ist der Gedanke, der dich stoppt. Mir ist egal, wie gut der Gedanke scheint. Einige von euch entschuldigen ihre Gedanken, weil sie in sich selbst nicht böse sind. Du entschuldigst sie, weil du glaubst, dass sie richtig sind, obwohl sie dem widersprechen, was Gott dir aufgetragen hat zu tun. Und dann stellst du in Frage, was Gott gesagt hat, anstatt den Gedanken in Frage zu stellen, der dir in den Sinn kam. Du wirst die Herrlichkeit verpassen, wenn du dein Herz verhärtest. Du hast die Wahl, die Herausforderung anzunehmen und durch Glauben die Welt zu überwinden oder dein Herz zu verhärten und eine Ausrede zu finden. Du kannst nicht im Geist leben, wenn du Ausreden hervorbringst. Wenn du glaubst, dass bei Gott kein Ansehen der Person ist, gibt es Gründe, warum du etwas nicht tun kannst. Denn mit Gott sind alle Dinge möglich. Amen.
Ausreden zu bringen ist gefährlich. Eine Ausrede zu erfinden bedeutet, dass du bereits deine eigene Vernunft befragt hast und jetzt ins Fleisch gegangen bist. Deinen eigenen Verstand zu befragen bedeutet, eine weitere Wurzel im Stolz zu schlagen und das Fleisch zu nähren. Du brauchst Gnade und Wahrheit, um im Geist zu wandeln. So viele wollen nur die Gnade ohne Wahrheit, wegen der Überführung, die das Wort der Wahrheit bringt. Sie sagen, sie lieben Jesus, aber sie lieben die Wahrheit nicht. Paulus schrieb in 2. Thessalonicher 2, Vers 10, und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Deine Erlösung hängt davon ab, dass du die Wahrheit liebst. Du kannst nicht in die Ruhe eingehen und bereit sein für sein Erscheinen, ohne täglich auf die Wahrheit zu reagieren. Die Wahrheit ist eine Person. Es ist Jesus. Die Wahrheit enthüllt die Lügen, damit du von allem Unglauben befreit werden kannst. Aber wenn du dein Herz verhärtest, wirst du niemals frei sein. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 32, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wer sich der Überführung widersetzt, kann das geschriebene Wort weiter lesen und studieren. Wenn du aber mit deinem Verstand lernst, wirst du nur mehr Unglauben hervorbringen. Diejenigen, die der Überführung widerstehen, können trotzdem das Wort studieren. Wenn du stattdessen mit deinem Verstand lernst, kannst du Überführung vermeiden und noch mehr Unglaube wird Zugang bekommen. Denn du lernst und versuchst es mit deinem Verstand zu verstehen. Du wirst zu vielen falschen Schlussfolgerungen kommen. Paulus musste sich zuerst ändern, bevor er ein fähigerer Diener des neuen Bundes werden konnte. Er schrieb im 2. Korinther 3, Vers 6, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn du nur das geschriebene Wort studierst, dann scheinst du zu lernen, kommst aber nie zur Wahrheit und wirst nie vom Herumlaufen befreit und dienst stattdessen dem Teufel. In 2. Timotheus 3, Vers 7 sagt Paulus, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. So beschreibt Paulus es in 2. Timotheus 3, Vers 7. Wir studieren das Wort Gottes mit unserem Herzen, offen für Überführung. Diese Überführung macht uns darauf aufmerksam, was wir studieren müssen. Überführung ist Gottes Beitrag, um uns zu zeigen, was wir zuerst lernen müssen. Die Bibel ist ein geistiges Buch und deshalb können wir es nicht mit unserem Verstand verstehen. Die Buße von der Sünde ist der Beweis dafür, dass wir geistig lernen. Jegliches Wissen, das dein Verstand gebraucht, wird dir nicht helfen, mit deiner eigenen Arbeit aufzuhören. Es wird den gegenteiligen Effekt haben. Es wird dein Fleisch stärken oder aufblähen und dich glauben lassen, dass du etwas ohne Gott selbst tun kannst. Es wird dich in Römer 7 halten, wie Paulus in Römer 7, Vers 14 bis 15 beschrieb. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn du in die Ruhe eingegangen bist, hast du deine eigene Arbeit eingestellt und versuchst, den Willen Gottes zu tun. Im Buch Jesaja, Kapitel 55, Vers 3, hört euch diesen Vers an. Das ist eine Verheißung. Und ich glaube, ihr könnt die für euch beanspruchen, jetzt. Wenn du tust, was dieses sagt, neigt eure Ohren, sagt er, und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind, Wenn wir zuhören, werden wir lebendig. Und er wird einen ewigen Bund mit uns schließen. Das ist die wahre Ruhe. Dieser Vers sagt, neige dein Ohr. Du neigst dein Ohr, wenn du es schwierig findest, eine leise Stimme zu hören, die du hören möchtest. Wenn du dich in einem überfüllten Raum befindest, kannst du sogar alle bitten, ruhig zu sein, damit du die Stimme hören kannst, die du hören möchtest. Es gibt nur drei Stimmen im geistlichen Bereich. Joseph Hedgecock sagt in seinem Buch, meine Schafe hören meine Stimme auf Seite 89 zu diesen drei Stimmen. Dort sagt er, wenn Gott redet, gehorche ihm. Wenn der Teufel redet, widerstehe ihm. Wenn das eigene Ich redet, verleugne dich selbst. Sich selbst zu verleugnen bedeutet, sich nicht selbst zuzuhören. Wir müssen alle anderen Stimmen entfernen, um sicherzustellen, dass wir die richtige Stimme hören. Ich glaube, Gott spricht die ganze Zeit. Im Buch Jesaja 55, Verse 10 und 11. Dort spricht Gott, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde gedrängt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Vers 11. Genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Der Teufel ist ziemlich aktiv, aber ist wie der brüllende Löwe, der nach denen sucht, die von der Hauptherde Antilopen isoliert sind oder die gerade geboren wurden. Der Teufel will Babychristen essen. Petrus beschreibt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dein Verstand muss still sein, damit du den Teufel hören kannst. Die Tarnung des Teufels in dieser Darstellung des brüllenden Löwen ist das hohe Gras. Gras wird oft dazu verwendet, um die Bemühungen des Menschen zu beschreiben, die wie in Jakobus auf Geld gründen. Dort versteckt sich der Teufel. Jakobus 1, Vers 10, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Der Teufel versteckt sich im hohen Gras deiner fleischlichen Natur. Das Fleisch wird den sich nähernden Teufel nicht erkennen. Je höher das Gras, desto leichter kann sich der Teufel verstecken. Wenn es kein Gras gibt, kann sich der Teufel nicht verstecken. Ich sage den Leuten, Denken ist gefährlich. Joseph Hedgecock schreibt in seinem Buch Wake Up, die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife in Kapitel 10, Überwunden oder ein Überwinder. Auf den Seiten 113 und 114 beschreibt er die Todeszone. Erweitere deine Todeszone. Im Vietnamkrieg 1955 bis 1975 fanden die meisten Kämpfe im Dschungel statt. Selbst wenn du eine sichere Position hattest, warst du umgeben vom Dschungel. Und die feindlichen Soldaten konnten angreifen, bevor du überhaupt wusstest, dass sie in der Nähe waren. Sie konnten sich anschleichen und deine Stellung schnell überrennen. Die amerikanischen Streitkräfte lösten dieses Problem, indem sie Planierraupen einsetzten, um den Dschungel um ihre Position herum niederzuwalzen. Sie schufen eine sogenannte Todeszone. Je größer die Todeszone, desto besser, denn der Feind musste den Dschungel verlassen, um die Stellung der Soldaten zu erreichen. Die Streitkräfte hatten so die Möglichkeit, den Feind auszuschalten, bevor dieser jemals ihre Position erreichte. Als ich lernte, im Geist zu leben, wusste ich, dass um das Königreich Gottes in mir eine Mauer war. Doch das feindliche Land lag dicht an meiner Mauer. In meinem Denken befanden sich große Bäume in der Nähe der Mauer. Der Feind konnte auf einen Baum klettern und über die Mauer hinweg zu mir reden. Ich wusste, dass ich dieses Problem sofort lösen musste. Ich musste herausfinden, wie Satan nahe genug herankommen konnte, dass ich mich mit ihm im Nahkampf befand. Warum konnte ich ihn nicht aufhalten, bevor er sich der Mauer näherte? Das war der Zeitpunkt, als ich anfing, danach zu suchen, wo die Ursachen der Probleme herkommen. Ich begann, nach offenen Stellen, Zugängen in meiner Mauer Ausschau zu halten. Ich erweiterte meine Todeszone, damit ich ihn leichter besiegen konnte. Die Manifestation des Fleisches geschieht nicht auf magische Weise. Es kann der letztendliche Beleg für eine ganze Reihe von Problemen sein, aber es hat immer einen Ursprung. Mir wurde klar, dass sobald ich die Schritte herausfinden konnte, die zu einer offensichtlichen Sünde führten und ich davon Buße tat, diese Sünde sich nie nach außen zeigen würde. Ich bat den Heiligen Geist, mir die verschiedenen Ebenen des Zugangs in meinem Denken zu zeigen, noch bevor meine Sünde offensichtlich wurde. Ich sah, dass ich meine Gedanken oder Gefühle nicht unter den Gehorsam gegenüber Christus gebracht hatte. Ich hatte vielleicht einen Gedanken, der richtig erschien, jedoch gab ich ihn nach, ohne ihn zu überprüfen. So bekam Satan Zugang. Und ich fand heraus, dass ich Kämpfe ausfocht, die ich gar nicht hätte führen sollen. Als ich aber anfing, meine Todeszone so zu erweitern, wie ich es sollte, musste ich nicht mehr die ganze Zeit kämpfen. Der Teufel sät seine Samen und produziert das Unkraut, das in deinem Glauben wächst, wenn du seinen Lügen glaubst, indem du deinen Verstand gebrauchst, um Dinge zu testen. In Psalm 46, Verse 8 bis 11, im 7 bis 11, im Deutschen 8 bis 12. Der Herr der Herrscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Kommt her, schaut die Werke des Herrn, der Verwüstungen angerichtet hat auf Erden. Sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich werde unter den Heiden erhöht sein. Ich werde auf Erden erhöht sein. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Selah. Das Wort still im Psalm 46, Vers 11, in Strong's 7503. In einer primitiven Wurzel bedeutet es nachlassen. In vielen Anwendungen, wörtlich oder im übertragenen Sinne, heißt es nachlassen, aufhören, konsumieren, sich dem Abend zuneigen, scheitern oder schwach sein, wachsweich sein, aufgeben, untätig sein, gehen, alleine gehen, fallen, schlaff, bleibe, sei still, sei träge, sei schwach oder geschwächt. Das gleiche Wort still sein in den Psalmen wird hier gebraucht und bedeutet beenden. In Psalm 37, Vers 8 steht, steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Wütend zu werden ist ein Beweis dafür, dass du deine eigenen Werke im Fleisch tust. Wütend zu werden bedeutet, dass dein Fleisch aufgewühlt ist und du nicht von Gott hören wirst. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 19, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vers 20, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und Jakobus 1, 21, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Das Wort Zorn hier in Strong's 37,09 bedeutet richtiges Verlangen als Ausstrecken oder Erregung des Geistes, Das heißt, analog gewalttätige Leidenschaft, Zorn oder berechtigte Abscheu. Also somit beginnt der Zorn mit einem Verlangen oder einer Aufregung, die zu heftiger Leidenschaft, Wut, Empörung, Rache und dann sogar zum Zorn führt. Wenn du die Wurzel der Sünde aufspürst, wirst du erkennen, dass dein Zorn auf einer Lüge beruht, die von einem Wunsch des Fleisches gespeist wird. Der Teufel konnte nur Lügen in deinem Leben sehen, weil du etwas für dich selbst wolltest. Und du hast es selbst nicht bekommen. Du hast nicht auf Gott gehört und hast geredet, während du eigentlich auf göttliche Weisheit hättest hören sollen. Stille ist, wenn du kein Verlangen danach hast, kein Verlangen nach etwas hast. Du solltest beobachten, wie still du bist, basierend darauf, wie wütend du dich in deinem Innern fühlst. Es mag nicht mit Wut beginnen, aber was auch immer passiert, es macht es deinem Fleisch unangenehm. Sprüche Kapitel 20, Vers 3, dort steht, abzulassen, vom Streit ist für den Mann eine Ehre, jeder Narr aber stürzt sich hinein. Stille zu sein bedeutet auch, nicht mit natürlicher Weisheit zu kämpfen. Sprüche 23, Vers 4, bemühe dich nicht, Reichtum zu erwerben, aus eigener Einsicht, lass davon. Wenn du wirklich in die Ruhe eingegangen bist, suchst du nur das Reich Gottes und alles, was du brauchst, wird bereitgestellt, wenn er der Herr ist. Diese Verheißung ist nicht jedermanns Sache, es ist nur für diejenigen, die den Hirten folgen. In Psalm 23, Verse 1 bis 6, hör gut zu. Das ist für diejenigen, die Christus nachfolgen. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Vers 3, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Vers 5, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Wort still in Psalm 23, Vers 2 nach Strong's, das ist die Nummer 4496, das ist eine weibliche Form eines Wortes, das bedeutet Ruhe oder adverbial friedlich, bildlich Trost oder speziell für diejenigen, die ihr Leben, ihre Unterkunft haben, komfortabel, locker, ruhig zu sein oder an einem Ruheplatz zu sein. Paulus beschrieb diesen Ruhezustand selbst in Philipper 4, Verse 11 bis 13. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut. Sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Lass mich diesen Vers nochmal wiederholen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus sprach darüber, wie die Juden nicht in die Ruhe eingingen.
In Hebräer 3, Verse 11 bis 19 sagte er, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Vers 16, denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Vers 17, über wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Vers 19, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das Wort Ruhe, das hier in Hebräer 4 in Strong's Nummer 2664 gebraucht wird, stammt von zwei weiteren Wörtern. Das bedeutet sich niederlassen, das heißt buchstäblich zu kolonisieren oder im übertragenen Sinne zu unterlassen, aufhören, Ruhe geben, zurückhalten. Aber in Hebräer Kapitel 3 bedeutet das Wort Ruhe, und das ist das Wort 2663 und stammt von einem anderen Wort. Und das bedeutet, einen Wohnsitz zu haben oder Ruhe zu haben. Dieses Wort für Ruhe in Hebräer 3 kommt von dem Wort Ruhe in Hebräer 4, aber es bedeutet nicht, sich niederzulassen. Du musst dich im Reich Gottes jetzt niederlassen, aber zuerst musst du eingehen. Du kannst lernen, im Geist zu leben und die Versuchung und das Böse in dieser Welt zu überwinden. Es gibt nur einen sicheren Ort, der jetzt frei vom Teufel ist. Das ist das Reich Gottes. Weitere Informationen findest du im Buch Das Reich Gottes jetzt von Joseph Hitchcock. Die Juden sahen sogar Wunder, kamen aber um. Einige Pastoren glauben, wenn die Menschen Wunder sehen, werden sie anfangen zu glauben und gerettet zu werden. Aber dies deutet auf etwas anderes hin, weil alle Juden in der Wüste umkamen. Jesus sagte in Lukas 13, Vers 24, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Das Wort Streben in Strong's Nummer 75 kommt von buchstäblich darum, um einen Preis zu kämpfen, im bildlichen Sinne, um mit einem Gegner zu kämpfen oder allgemein sich zu bemühen, etwas zu erreichen, kämpfen, inbrünstig arbeiten, streben. Joseph Hitchcock sagt im Buch Meine Schafe hören meine Stimme in Kapitel 1 auf Seite 2, meine persönliche Beziehung mit Gott nützt dir wenig, weil du sie selbst erleben musst. Du bist Gott vielleicht dankbar für das, was du in meinem Leben oder dem Leben von jemand anderes siehst. Jedoch ist das nicht das Gleiche, wie diese persönliche Beziehung selbst zu erleben. Es ist ungefähr so, als ob man ein Zuschauer bei einer Sportveranstaltung ist, anstatt ein Teilnehmer am Spiel zu sein. Streben ist wie im Spiel, in einem Wettbewerb zu sein und um einen Preis zu kämpfen, wenn du gewinnen willst. Du musst zum Training erscheinen und regelmäßig Sport treiben. Du bist ein Spieler, du bist kein Zuschauer, wenn du ein Herz für Gott hast. Du gewinnst den Preis nicht ohne einige Kämpfe.
Einige von euch wollen nicht mit ihrem Fleisch umgehen und heiraten trotzdem, aber am Ende werden sie am Ende wieder geschieden dastehen. Du kannst nicht die gleiche Einstellung in Bezug auf deine Ehe mit Christus haben. Deine Ehe mit Christus wird für die Ewigkeit andauern. Er ist vollkommen und wir sind diejenigen, die sich ändern müssen. In Galater 5, Vers 24 schrieb Paulus, Galater 5, Vers 24, und diejenigen, die Christus gehören, haben das Fleisch mit den Zuneigungen und Begierden gekreuzigt. Wenn du zu Christus gehörst, bist du Teil der Braut. Die Erlösung ist eine Hochzeitseinladung und du musst dich vorbereiten. Entweder beschäftigst du dich mit dem Fleisch oder du wirst im Reich des Teufels dienen. Es gibt nur diese zwei Königreiche. Die fleischliche Natur wird in der Amplified Bible in Galater 5 als menschliche Natur ohne Gott definiert. Bist du bereit, dieses Fleisch zu töten, um ins Königreich Gottes zu gelangen? Wenn nicht, dann könntest du wieder böse und faule Diener werden, der zu Jesus sagte, Matthäus 25, Vers 24, da gab Jesus dieses Gleichnis. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Vers 25, und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Vers 26, aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Vers 27, dann hättest du mein Geld den Wechslern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das Meine mit Zinsen zurückerhalten. Vers 28, darum, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Matthäus 25, Vers 29, denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Wenn du nicht bereit bist, dich mit dem Fleisch zu beschäftigen, wirst du niemals etwas genießen, was Gott bereitgestellt hat. Stattdessen wirst du dem Fleisch dienen, um dich für kurze Zeit auf dieser Erde wohlzufühlen und dann umzukommen. Erinnere dich, wie du zum ersten Mal das lebendige Wort gehört hast, das die Richtung deines Lebens verändert hat, als du wiedergeboren wurdest. Dies kam von einem lebendig gemachten Wort. Du hast es gehört, weil du erkannt hast, dass du auf dem Weg der Zerstörung bist. Paulus schrieb in Epheser Kapitel 2, Verse 1 und 2, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, Vers 2, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Wir alle hatten Glauben, bevor wir zu Christus kamen, und glaubten und folgten dem Gott dieser Welt. Wir waren zu dieser Zeit Diener des Teufels und hörten den Gedanken zu, der der Teufel in unseren Kopf weitergab, weil wir ein Leben ohne Unbehagen wollten. Du liebtest es, zu debattieren und zu argumentieren. Aber Paulus sagt, du bist eine Marionette des Teufels gewesen und hast gleichzeitig Lügen an andere weitergegeben und alle anderen infiziert. Weißt du, wie viele aufgrund der Art und Weise, wie sie ohne Christus leben, in der Hölle enden werden? Der einzige Weg, wie du von diesen Lügen frei sein und aufhören kannst, andere zu täuschen, besteht darin, sich auf den schmalen Weg zu begeben. Du brauchst Gnade und Wahrheit. Nur wenn du frei bist, wirst du aufhören, andere zu täuschen. In Matthäus 7, Verse 13 und 14 sagte Jesus, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Vers 14. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Die gute Nachricht ist, dass Jesus bereit ist, dein Leben zu übernehmen, obwohl du es durcheinander gebracht hast. Du kannst nicht einfach Teil seines Königreichs sein, indem du wiedergeboren wirst. Jesus sagte in Johannes 10, Verse 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es gibt nur ein einziges Königreich ohne Ende, und das ist das Königreich Gottes. Ist dir nicht klar, dass du umkommen wirst, wenn du nicht auf seine Stimme hörst? Du könntest mit deinem Verstand glauben, aber Jakobus schreibt in Jakobus 2, Vers 19, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust wohl daran. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Wenn du mit deinem Verstand alles glaubst, wirst du am Ende lügen glauben, weil es einen Weg gibt, der richtig erscheint. Sprüche 14, Vers 12. Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod. Nur weil du wiedergeboren bist, heißt das nicht, dass du nicht getäuscht wirst. Dein Geist kann ohne den Heiligen Geist nicht zur Wahrheit kommen. Wenn du also eine Schlussfolgerung ziehst, kannst du nicht zur Wahrheit kommen, es sei denn, du prüfst es zuerst mit dem Geist. Dann musst du die Lügen ablehnen und die Wahrheit in deinem Herzen akzeptieren, ohne deinen Verstand zu befragen. Jedem falschen Gedanken, der gegen Jesus als Herrn ist, und jeder Versuchung, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, muss widerstanden werden. Paulus schrieb in 2. Korinther 10, Vers 5, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Das Wort niederwerfen in Strong's Nummer 2507 stammt von zwei weiteren Worten ab, und das bedeutet zu senken oder mit Gewalt zu zerstören oder zu werfen, zu ziehen, niederzuziehen, zu zerstören. Jeder Gedanke, der stolz ist, muss zerstört werden. Das Wort Wissen, Nummer 1108, stammt von Wissen. Das heißt somit Wissen, kann aber auch Wissenschaft bedeuten. Die Erkenntnis Gottes könnte auch als Wissenschaft Gottes beschrieben werden. Du musst einige grundlegende Wahrheiten kennen, um deinen Geist zu erneuern. Du kannst die Wissenschaft Gottes nicht einfach durch Lesen der Bibel kennenlernen. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu Gott, in der er die Gedanken in deinen Geist zurückbringt. Du kannst jetzt alles mit ihm als Herrn tun. Das ist nicht dasselbe wie das Sammeln von Fakten und das Verlassen auf deine eigene Weisheit. Dieser Prozess beinhaltet Korrektur und Buße. Du musst dem Geist erlauben, dass er dir die Wahrheit zeigt, die du jetzt brauchst. Und Jesus muss Herr deines geistlichen Lernens sein. In der Amplified Bibel, im 2. Korinther 10, Vers 5 heißt es, insofern wir Argumente und Theorien und Argumente widerlegen und alles Stolze und Erhabene, was sich gegen die wahre Erkenntnis Gottes stellt, und wir führen jeden Gedanken und jede Absicht gefangen in den Gehorsam Christi des Messias, des Gesalbten. Paulus hatte gelernt, Argumente zu widerlegen, die der Wahrheit und dem Wissen widersprachen, die Gott aufgrund seiner Beziehung zu Gott zur Verfügung stellte. Joseph Hedgecock sagt in Kapitel 10 von Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, geistlich aufwachsen, auf den Seiten 196 und 197. Wenn du den Anweisungen in diesem Buch und in meinen anderen Büchern folgst, wird es funktionieren. Sollte es nicht funktionieren, gibt es keine Ausreden. Es gibt lediglich Gründe, und diese Gründe können herausgefunden und durch wahre Buße entfernt werden. Demütige dich gerade jetzt vor dem Herrn und stelle ihm die folgenden Fragen. Hat der Heilige Geist mir in der Vergangenheit die Wahrheit bezeugt? Nummer 2. Wenn ja, wie sahen die Umstände aus? Nummer 3. Wie habe ich das Zeugnis erkannt und was habe ich gefühlt? Nummer 4. In welcher Weise behindere ich die Freisetzung des Geistes in mir? Nummer 5. Heiliger Geist, wirst du mir jetzt in diesem Moment Zeugnis geben, um zu bestätigen, dass ich die Wahrheit höre? Wenn der Herr diese Fragen beantwortet, freue dich darüber, wenn er Wahrheit bestätigt, in der du schon lebst. Tue außerdem Buße von jeglichen Bereichen, die er dir zeigt, die dich behindert haben. Bitte ihn, dir jedes Hindernis für deinen Glauben aufzuzeigen. Glaube, dass der Heilige Geist dir ganz persönlich die Wahrheit bezeugen wird. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Vers 18, er an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Vers 19, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Liebst du die Wahrheit? Wenn du das tust, lebst du im Licht. Hältst du an deiner Beziehung zu Christus fest, auch wenn Schwierigkeiten auftreten? Wenn nicht, bist du nicht in die Ruhe eingetreten. Jesus sagte, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Matthäus 7, Vers 21. Glaubst du, dass Christus von den Toten auferweckt wurde? Gott hat ihn von den Toten auferweckt, weil er sich Gott untergeordnet hat. Wenn du dies von ganzem Herzen glaubst, dann glaubst du auch, dass du auf diese Weise gerettet werden kannst, indem du dich Gott unterordnest. Das Bekenntnis des Paulus aus seinem Herzen war einfach. In 1. Korinther 15, Vers 55 sagte er, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Oder ist deine Version der Erlösung, dass du ohne Leiden, Schwierigkeiten oder Prüfungen gerettet wirst? Wenn du glaubst, dass alles Leiden aufhören sollte, warum? Hast du Lügen gehört? Hast du Angst vor Leiden? Hast du dem Teufel erlaubt, dich durch Angst zu kontrollieren, sodass du jetzt die Dinge stattdessen selbst in die Hand nimmst? Das Christentum ist nicht einfach eine andere Religion, sondern eine Beziehung zu Gott. Gott ist dein himmlischer Vater und Versorger, der auch dein Vorbild ist. Und der Heilige Geist gibt dir eine Verbindung zu Gott, damit du jede Sekunde seine Stimme hören kannst. Wenn du Gott hören möchtest, ihn kennenlernen und ihm nachfolgen möchtest, dann kann ich das Buch Meine Schafe hören meine Stimme von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen möchtest und die Furcht des Herrn bekommen möchtest und ihn zum Herrn machen möchtest, im Licht zu leben, im Leben möchtest, wie ich erklärt habe, das ist möglich, dann möchte ich dir das Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du erkennst, dass Unglaube in deinem Leben ist und diese Botschaft zu dir gesprochen hat, der Teufel gebraucht Lügen, aber du hast diese Lügen eingeladen und es gab einen Augenblick, als du die Wahrheit nicht hören wolltest. Die Wahrheit hat dein Herz getroffen und es war dieses scharfe Wort, aber du hast widerstanden. Wenn du mehr erfahren möchtest über Unglaube oder über Wege, die richtig scheinen, lies bitte das Buch Das vergoldete Gefängnis von Joseph Hedgecock. Die überarbeitete Ausgabe ist jetzt in englischer Sprache verfügbar. Lass mich mit dir beten, denn ich glaube, diese Botschaft wird dir wirklich helfen. Ich habe diese Dinge in dieser Botschaft, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind, geteilt mit dir und ich bitte dich, zurückzugehen und zu prüfen, ob du geistlichen Ehebruch begangen hast. Vielleicht gab es einen Augenblick in der Vergangenheit, als du ihn nicht wirklich zum Herrn gemacht hast. Du hast dich selbst getäuscht, weil du ihn Herr genannt hast und ein emotionales Erlebnis hattest. Doch du hattest ihn nie wirklich zum Herrn gemacht. Du dachtest, du könntest das, indem du selbst in der Kontrolle bleibst. Doch schau dir den Schlamassel an. Das ist nicht ein Ergebnis davon, dass Gott dich richtet. Er ist nicht dazu gekommen, dich zu richten, sondern damit du eine Chance hast, seine Stimme zu hören, damit du aus dem Schlamassel herausgeführt werden kannst. Alle Dinge, die geschehen sind, sind keine Urteile, sondern vielmehr Entscheidungen, die du getroffen hast, indem du dich auf deinen eigenen Verstand verlassen hast. Der Teufel möchte, dass du glaubst, das sei ein Urteil über dich, aber das ist es nicht. Erinnere dich an diese Tatsache. Gott liebt dich. Doch er kann dich an dieser Stelle nicht dazu bewegen, etwas zu tun. Er möchte, dass du bewusst erwählst, ihn zum Herrn zu machen, bewusst zum Herrn zu machen. Vater im Himmel, für diejenigen, die eben jetzt dieser Botschaft zugehört haben und die sagen, ja, ich möchte ihn zu meinem Herrn machen. Ich erkenne den ganzen Schlamassel in meinem Leben und das kommt aus meiner eigenen Herrschaft, meiner eigenen Weisheit und meinem eigenen Verlassen auf den Verstand. Und ich bin willens, mich zu verändern. Vater, ich bitte gerade für diese Menschen, dass du ihnen ganz besondere Gnade jetzt zu dieser Zeit gibst, dass sie eine Gelegenheit haben, deine Stimme zu hören wie niemals zuvor. Und gerade zu dieser Zeit bitte ich dich, dass sie dann nicht dieser Überführung widerstehen, dieser Wahrheit nicht widerstehen, dass sie es annehmen, auch wenn es keinen Sinn macht, dass sie einfach willens sind, es zu empfangen und anzunehmen und in den Dingen wandeln, die du möchtest, dass sie darin wandeln, dass sie im Licht wandeln können, wie du es von Anfang an geplant hast. Vater, ich bete für sie in Jesu Namen, gerade jetzt. Amen. Preis dem Herrn. Es war ein Vorrecht, mit dieser Botschaft zu euch zu sprechen. Wenn ihr Kontakt haben möchtet mit dem Dienst, im Anschluss findet ihr die Kontaktdaten. Ihr könnt euch per E-Mail an uns wenden, die Bücher bestellen, die erwähnt wurden. Gott segne euch und habt einen großartigen Tag.